Apple Vision Pro, Meta Quest 3, 3D-Visualisierung, you name it. Wir sprechen heute mit Manuel Messner über die Entwicklungen von Augmented Reality und Virtual Reality und wie wir diese Technologien heute schon im E-Commerce anwenden können. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Leskowski und ihr hört gerade den E-Commerce Inspiration Podcast. Heute zu Gast ein absoluter Virtual- bzw. Augmented Reality-Experte per se, der liebe Manuel Messner. Manuel, schön, dass du da bist.
Servus, Thomas. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wie üblich mache ich ein kurzes Intro von meiner Seite aus. Also Manuel und ich kennen uns jetzt, ich könnte keinen Zeitrahmen mehr spannen, aber du bist sicher schon seit einem der ersten Nights bei uns mit dabei. Bist schon über die Jahre sehr viel im 3D-Bereich unterwegs, Virtual Reality, Augmented Reality. Ich glaube, da haben wir auch das erste Mal unsere Berührungspunkte gehabt. Ich glaube, bei Shopee damals noch hast du für Sunnybag eine 3D-Visualisierung gemacht und jetzt erklärt sich's mal gerade durchsprechen wieder. Wie wir eigentlich zueinander gefunden haben das erste Mal. Die Folge an sich habe ich Manuel geschrieben, die ich gerne mit ihm aufnehmen wollen würde. Ich war im Mai in Amerika und habe mir dort das erste Mal eine Apple Vision Pro aufgesetzt. Und bei der Demo habe ich mir gedacht, oh mein Gott, das kann das ganze E-Commerce-Game verändern. Und da gibt es, glaube ich, keinen besseren, mit dem ich mir eine Podcast-Folge wünschen werde in Österreich, als dem Manuel. Demnach, Manuel, schön, dass du da bist. Und ich würde sagen, Ball jetzt einfach mal an dich, beziehungsweise VR-Brille an dich. Wer bist du? Was machst du? Was hast du heute zum Frühstück gegessen? Und ja, genau, seit wann begleiten dich die Themen schon?
Ja, du, da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich habe damals mit 17 schon im E-Commerce angefangen. Also ich habe meinen eigenen Online-Shop aufgebaut. Das ist eigentlich durch Zufall entstanden, die Idee. Ich habe für meine Freundin damals Schmuck online bestellt und dachte mir so, das kann gar nicht so teuer sein, das Ganze zu produzieren. Und warum wird da eigentlich nur die Brand verkauft und die Qualität war mittelmäßig. Dann habe ich einfach in China geschaut, wo wird das Ganze hergestellt und angefangen, ein paar Produkte zu bestellen und die dann ganz einfach auf Wedel haben, weiterverkauft. Und ich damals in der achten Klasse Gymnasium 20 Euro über Wedel haben verdient. Das war so richtig, richtig geil. Und ja, daraus ist dann auch noch ein Online-Shop entstanden. Und den habe ich ja 4 Jahre lang gemeinsam mit meinem Bruder dann aufgebaut und dann auch verkaufen dürfen. Und zum Schluss ist schon das Thema Augmented Reality, Virtual Reality aufgekommen. Das erste war so Pokémon Go, was mich begeistert hat. Dann sind's Instagram-Filter geworden und wir haben dann selber für eben Next Gen Jewelry, so hat die Brand geheißen, Instagram-Filter erstellt und das hat super Anklang gefunden, auch bei unseren Kunden. Und ja, deswegen haben wir gesagt, okay, lass uns da Instagram-Filter auch an andere Firmen anbieten. Und das war eigentlich so die erste Dienstleistung zum Thema Augmented Reality. Dann hat eine andere Firma gesagt, okay, sie hätten gern solche Virtual Tours, virtuelle Rundgänge. Haben wir gesagt, ja passt, mache ich auch. Also klassisches Dienstleistung. Und ja, Schritt für Schritt haben wir dann gemerkt, okay, ja, Dienstleistung ist doch nicht so das, wie man alt werden will sozusagen. Und haben dann angefangen, gemeinsam mit dem Stefan Sprenger, einem Superentwickler, Augmented Reality zu entwickeln und mit unserer ersten Plattform und gemeinsam mit den ersten Kunden, das war ein 300-Euro-Auftrag Ende 2020, haben wir dann Prototypen entwickelt und das ist super angekommen und so hat die Journey mit Mazing eigentlich gestartet.
Sehr, sehr cool. Du hast jetzt gerade gesagt Pokémon Go. Ich glaube, da gehen bei vielen wieder die Lichter auf, was so vor der Lockdown-Zeit passiert ist, wo viele das erste Mal eigentlich mit so einer Technologie wirklich in Berührung kommen sind, dass man auf einmal das Spielen mit dem Rausgehen und dergleichen miteinander verbinden kann. Wie ist dann so die Journey weitergegangen bei euch? Also wie hat sich das weiterentwickelt?
Genau, also wie gesagt, vorher diese Web-Augmented Reality Solution, die haben wir eben immer weiterentwickelt. Also das erste Produkt war tatsächlich nur so ein Pflanzenbinder, den man sich in 3D auf der Website anschauen hat können und dann auch am Tisch platzieren theoretisch. Und dann haben wir gemerkt, okay, eigentlich für Möbel ist das ja ein No-Brainer, wenn man Möbel vor dem Kauf zu Hause platzieren kann. Und dann haben wir uns nach und nach auf die Möbelbranche spezialisiert, einige coole Kunden gleich am Anfang gefunden. Wir hatten immer so das Mindset, okay, lass uns mal Kunden finden und lass uns mal schauen, was die dazu sagen, bevor wir da jetzt irgendwelche fliegenden Autos programmieren und Förderungen einsammeln, Investment einsammeln. So wären wir auch nicht glücklich. Also das war so irgendwie unser, ja, würde ich schon sagen, seltenes, einzigartiges Startup-Mindset, was nicht viele Startups so machen. Und ja, 4 Jahre später stehen wir jetzt da mit Mazing. Wir sind ein gestandenes Unternehmen, würde ich sagen, spezialisiert auf Web-AR für die unterschiedlichsten Branchen. Möbel angefangen, dann Elektronikprodukte. Man kann sich einen Kühlschrank zu Hause platzieren vor dem Kauf. Und was uns ganz besonders macht, ist diese gesamte Journey von 2D-Foto bis zum 3D-AR-Modell. Also das ist was wir revolutioniert haben, sage ich, im Markt. Man braucht nur 2 bis 3 Fotos hochladen und dann bekommt man schon halb manuell, halb automatisch ein 3D-Modell zugespielt, was man dann in die Website wieder einpflegen kann als E-Commerce-Unternehmen.
Mhm. Magst du vielleicht mal so ein bisschen die Begriffe erklären, für die das jetzt noch nicht so super gängig ist? Was ist AR, was ist VR? Ich habe jetzt auch Facial Computing als Großbegriff mehr oder weniger dazugelernt, war auch für mich lange nicht in meinem Fachjargon drinnen. Aber dass die Leute jetzt nicht auf ChatGPT mit Erklärung, erkläre mir diese Begriffe reingehen müssen, magst du es vielleicht mal in ein paar einfachen Worten für die Zuhörerinnen und Zuhörer schmücken, dass man das am besten versteht?
Ja, sehr gerne. Also Augmented Reality überlagert digitale Elemente in meiner realen Welt. Das heißt, das Beispiel habe ich gebracht, wo man sagt, man platziert einen Kühlschrank in seinen eigenen Zuhause, bevor man dieses kauft. Virtual Reality allerdings, da sieht man gar nichts mehr von seiner echten Umgebung. Also man ja projiziert sich in eine andere Umgebung, was auch ein 3D-Raum ist. Du hast das Spatial Computing angesprochen. Das ist ein Marketingbegriff von Apple. Die wollten Metaverse nicht nutzen, sage ich mal. Und es ist eigentlich alles kombiniert. Extended Reality wäre auch wieder ein Synonym zu Spatial Computing. Also es ist alles irgendwie miteinander vernetzt. Ich glaube, wichtig ist einfach AR und VR auseinander. Mhm. Und alles andere sind dann Überbegriffe.
Genau, perfekt. Du hast jetzt gesagt, du bist so seit 4 Jahren sozusagen schon im Game. Wie hat sich so deiner Meinung nach so diese Welt entwickelt? Ich mag es jetzt nicht immer mit 3D, VR, AR etc. Besprechen, weil ich glaube, es ist so eine eigene Bubble, die sich da so zeittechnisch verschiebt, jetzt sicher auch wieder große Schritte macht durch den Markteintritt von Apple und dergleichen, damit auch sehr viel im, ich sage jetzt mal, man ist jetzt schon noch Early Adopter mit den Themen, aber man merkt, es wird nach und nach immer mehr Realität. Auch viele, mit denen ich jetzt im Podcast schon geredet habe, die sagen, bei einem Ausblick auf 2030 wird das herkömmliche Kaufverhalten definitiv beeinflusst davon. Wenn du jetzt so auf die Zeitleiste schaust, wie war das so für dich? Gab es so essentielle Meilensteine, die Entwicklungen durchgemacht haben?
Ja, schau, also am Anfang, wie wir gestartet haben, hat niemand die Begriffe überhaupt noch gekannt. Also auch 3D-Renderings waren so eher in den Kinderschuhen, obwohl es auch schon lange gibt. Aber irgendwie hat sich da niemand drüber getraut. Und Schritt für Schritt, auch natürlich von den Konzernen, Meta mit dem Metaverse, das hat das Ganze natürlich angetrieben. Obwohl jetzt das Metaverse durchwegs nicht ganz positiv in vielen Gedächtnissen geblieben ist, aber es ist noch immer da und es ist auch nichts anderes als Virtual Reality und es wird immer mehr. Also wir sehen da starke Zuwachse von AR-Implementierungen online. Wir haben 2020 waren das nicht mehr als 0,05% online, der Online-Shops, die das gehabt haben. Und Schritt für Schritt mittlerweile sind wir bei 3-4%, die das schon implementiert haben. Also da geht's recht schnell. Und wenn man merkt, okay, mein Mitbewerber hat das, dann muss ich mich auch damit beschäftigen und Schritt für Schritt auch investieren. Ja. Es kommt jetzt natürlich auch dazu, dass die Ads teurer werden, es ist schwieriger, dass die Leute konvertieren. Gerade die Möbelbranche struggelt gerade ziemlich. Von dem her ist ein Tool wie das, wo man sagt, passt. Leute kommen auf meine Website, das erhöht die Konversionsrate. Natürlich logisch, wenn man ein Produkt virtuell platziert, bevor man das kauft, das ist einfach ein No-Brainer, dass man es dann ja schneller in den Warenkorb legt.
Hast du vielleicht irgendwo gute Beispiele? Du hast jetzt gesagt, auch prozentuell hat sich natürlich sehr verändert. Ich glaube, das sieht man auch immer wieder, dass gewisse Dinge, die vor Jahren mal Begeisterung ausgelöst haben, sind dann in der Zukunft Basismerkmale. Also ich glaube, wenn wir 2030 auf die Statistik schauen, sind wir sicher bei 10%, 15%, 20%, wenn nicht sogar vielleicht mehr. Man weiß nie, was da für Hypes noch dazwischen kommen. Hast du jetzt schon gute Beispiele, wo Leute sagen, okay, das wird immer mehr wirklich Grundvoraussetzung? Ich denke jetzt vielleicht an eine Podcast-Folge, die wir in Planung haben mit Dopplerschirme. Das sind Sonnenschirme, wo man sich dann in den Garten stellt mit der VR- oder AR-Brille und sich dann überlegt, okay, wo könnte ich den hinstellen? Weil ich mag jetzt nicht unbedingt 140 Kilo von links nach rechts schieben, weil mein Garten 500 Quadratmeter groß ist. Hast du da vielleicht gute Best-Practice-Beispiele, die schon im Online-Handel gut ankommen sind?
Also eine Case Study zum Beispiel, das ist ein mittelgroßer Kunst-Online-Shop in Deutschland, Art Mind Shop, und da haben wir auch eine EP Case Study gemacht und er hat eben verglichen, okay, mit oder ohne 3D AR-Button auf der Product Page, und das Resultat war, also ich kann das sonst bei Bedarf auch gerne zuschicken, also die ganzen Analysen haben wir, aber im Endresultat haben wir gemessen, dass AR zu 42% höhere Konversionsrate führt. Also schon sehr, sehr enorm. Das andere hatten wir gemacht mit Modus Furniture. Das ist ein B2B-Möbel-Shop in den USA. Da haben wir gemessen, dass wenn jemand Augmented Reality platziert im eigenen Raum, 50% der Nutzer innerhalb von 2 Minuten das Modell auch in den Warenkorb platzieren. Mhm. Und die insgesamte Konversionsrate ist um 75% gestiegen.
Geil. Ja, das sind coole Zahlen. Also es sind auch gute Anwendungsbereiche, weil du kannst jetzt nicht unbedingt, du bestellst jetzt nicht was online, ein Bild, hängst das an die Wand, montierst das wieder ab, rollst das wieder zusammen und schickst das zurück, weil es dir theoretisch wäre das ja möglich. Gleiches beim Möbelshop. Ich kann jetzt nicht die Couch vom IKEA oder sowas mitnehmen, da kurz herstellen, die andere rausstellen und dergleichen. Das heißt, wir sind in einem Bequemlichkeitsmodus drinnen, wo wir einen Entscheidungsschritt auf jeden Fall weiter sind, was jetzt die Zahlen, die du gesagt hast, mit höherer Conversion Rate generell oder in der Zeit, die es bis zum Warenkorb hat, sich signifikant unterscheidet. Und ich glaube, dass da auch sehr, sehr viel mehr Anwendungsbereiche in Zukunft geben wird. Aber ich glaube, der Möbelbereich ist bestimmt einer, der ihn schon sehr bald auf dem Zettel draufstehen haben sollte, was so Grundanforderungen für Online-Shops implementieren sollte. Vielleicht Gegenbeispiele. Kennst du Branchen, wo man sagt, okay, da ist es jetzt nicht notwendig? Ich denke jetzt gerade an meine letzte Bestellung, es waren Supplements. Ich bräuchte jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, die Proteindose vor mir. Hast du da vielleicht ähnliche Beispiele, wo man sagt, okay, das ist vielleicht nicht die optimalste Branche dafür?
AR definitiv. Also braucht man sich jetzt nicht unbedingt den Eiweißshake vor dem Kauf zu Hause platzieren. Aber diese 3D-Ansicht, das ist ein Thema, was auch für Supplements zum Beispiel interessant ist. Gerade wenn man denkt, man sucht so ewig die ganzen Inhaltsstoffe und muss dann lauter Bilder durchswipen. Wenn man das auf einen Blick sieht, auf der Dose, man dreht die, man zoomt hin, also innerhalb von 2-3 Sekunden hat man die Informationen, die man sucht, weil die stehen ohnehin auf den Bildern. Und das ist natürlich auch viel mehr Engagement. Das sage ich auch immer, das ist dann nicht nur die Konversionsrate, sondern auch die Website-Verweildauer, was man erhöhen können. Also die Leute bleiben natürlich länger auf der Website, wenn man sich mit dem 3D-Modell dann spielt. Also, und viele spielen dann auch herum und platzieren sich das dann auch auf den Tisch zum Spaß. Oder man macht dann ein Marketing-Gag daraus, wo man sagt, okay, Instagram-Nutzer, platziert euch die Dose, irgendwohin in den coolsten Orten Wiens und gewinnt da ein Jahresgratis Proteinsupply, whatsoever. Also das haben wir alles schon gemacht und die Sachen sind auch wirklich viral gegangen. Und ja, sind einfach besser ankommen wie jetzt ein 0815 Gewinnspiel als Beispiel.
Okay, ja, es, überhaupt so neue Technologien mit Marketingmethoden zu kombinieren, das war noch nie verkehrt und öffnet dann meistens vielen Brands, aber auch Endkonsumenten gut die Augen, was heutzutage schon möglich ist, dass nicht mehr nur auf Record drücken musst, sondern du mit einzelnen Elementen spielen kannst, die vielleicht bis dato noch nicht der Fall waren. Wenn wir schon davon reden, was bis dato nicht der Fall war, ich habe ein bisschen gegoogelt und habe mir angeschaut, dass die erste AR-Brille oder VR-Brille, habe ich jetzt da nicht dazu geschrieben, 1960 entstanden worden ist. Ich glaube, seitdem hat sich ja auch ein bisschen was getan. Kannst du da vielleicht ein bisschen Vergangenheit zu heute vergleichen? Wie hat man damals so diese Technologien wahrgenommen und wie sind sie heute zu sehen?
Ja, das ist super, super interessant. Also das Thema, okay, ich will wo sein, wo ich eigentlich nicht bin, hat die Menschheit schon immer ja begeistert eigentlich. Und deswegen war auch die Idee damals von dieser ersten VR-Brille sozusagen in 1960. Das war halt ein Riesengerät, wo man reinschauen hat können und quasi eine Landschaft sehen hat können. Das hat noch nicht viel mit der Technologie, wo wir heute sind, zu tun, aber immerhin hat es funktioniert und die Idee hat es gegeben. Wenn man jetzt ein bisschen nach vorne spult, die Oculus war eigentlich eine der ersten Brillen, die dann wirklich qualitativ auch gut geworden ist. Und Oculus hat ja dann, ist ja dann an Meta übergangen oder früher Facebook. Die haben Oculus gekauft und daraus eben diese Meta Quest 2 dann auf den Markt gebracht und danach war es die Meta Quest 3, die jetzt am Markt ist. Und ich muss sagen, Meta Quest 3 ist auch ein starker Konkurrent zu Apple Vision Pro, also man unterschätzt das. Die ist gar nicht so viel schlechter, obwohl sie nur ein Bruchteil davon kostet, also die ist jetzt bei circa 400 Euro, Apple Vision Pro bei 3500. Natürlich ist es Apple, es ist Meta und das wird extrem interessant. Also ich glaube, das wird ein Fight, wie man es jetzt kennt, zwischen Android und Apple, wird später womöglich ja Meta und Apple.
Mhm. Sehr, sehr spannend, dass du das sagst. Also das, auch weil wir jetzt erst gerade über Marketing-technisches Ausnutzen gesprochen haben. Ich war auch sehr überrascht, wie ich das Pricing der Apple Vision Pro gesehen habe, weil ich auch nur die Oculus-Preise erkannt habe und ich habe mir gedacht, okay, sind wir da technologisch schon so viel fortgeschrittener oder verkaufen sie es so, dass wir technologisch gerade so einen großen Sprung machen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Meta Quest 3, die hatte kurz einen Hype, aber es hat dann irgendwie keiner mehr darüber geredet, so im üblichen Sprachgebrauch. Wenn man jetzt in deiner Szene sozusagen ist oder in deiner Branche, wirst du es wahrscheinlich mit anderen Augen sehen, aber ich sage jetzt mal als Endkonsument, war das dann schnell wieder vom Schirm rund? Das war auch letztes Jahr OMR und dergleichen, war Thema Metaverse, wir verschieben alles ins digitale Universum, 2024, entweder hat es der KI-Hype abgelöst oder irgendwas war, dass das Metaverse nicht mehr so viel zur Sprache gekommen ist. Hast du da so subjektive Eindrücke von deiner Seite aus?
Also definitiv Thema KI, das ist in aller Munde und ja, man kann sich auch nicht als E-Commerce mit allen Themen gleichzeitig beschäftigen. Und wenn jeder über KI spricht, dann beschäftigt man sich ja eher mit KI. Aber ich muss sagen, es funktioniert trotzdem besser als erwartet. Also wir haben uns da schon gedacht, oje, heuer wird vielleicht nicht unser bestes Jahr, nachdem der KI im Vordergrund ist. Aber es ist ja nicht entweder oder, es sind beide Themen kombiniert. Und das Gleiche sehe ich auch mit der Meta Quest 3. Also um jetzt weiter zu spinnen und auch eher in die Zukunft, wie ich ein potenzielles Einkaufserlebnis sehe. Ich bin daheim und sprich mit einem Avatar, der mir mit der AR-Brille, VR-Brille, Spatial Computing, wie auch immer man das nennen mag, der spricht zu mir und erklärt mir da die unterschiedlichen Möbelstücke und ich kann die dann mittels Brille bei mir zu Hause platzieren. Und dieser Avatar ist natürlich auch KI, das heißt, er sagt dir, was würde da am besten in dein Zuhause passen. Und es ist sehr, sehr interessant, weil in China ist ja dieses Social Shopping sehr populär. Und Leute kaufen eigentlich kaum online, sondern zum Beispiel über WeChat, sprechen dann mit einem Assistenten und dann wird etwas bestellt. Und diese Dinge kombiniert Social Shopping, künstliche Intelligenz, Augmented Reality, wird, glaube ich, da, wo es die Zukunft hingeht. Aber bis dorthin, was haben wir heute? Ein Smartphone, und mit dem Smartphone kann ich mir schon ein Produkt, bevor ich das kaufe, zu Hause hin platzieren.
Mhm. Sehr, sehr spannend. Jetzt werden Sie vielleicht einige, die entweder Agentur oder selbst Onlineshop haben, fragen, okay, klingt cool, ist ein Megatrend, den muss ich am Schirm haben, aber so ein Spaß kostet mir auch was. Was kostet, beginnen wir vielleicht beim Kleinsten, eine 3D-Modellierung im Vergleich zu einer Augmented Reality Version eines, nehmen wir jetzt einfach mal, ich sehe da jetzt meine wunderbare, bisschen halb zerbrochene Kommode neben mir stehen, eine Kommode A 3D zu visualisieren oder B, ich sage jetzt mal, sie tatsächlich in einen Raum reinstellen zu lassen. Kannst du da ungefähre Preisrichtlinie oder Parameter geben, auf die es ankommt, die ein gewisses Pricing erstellen? Und vielleicht noch eine kleine Zusatzfrage, wie mache ich das, wenn ich ein Sortiment von 50.000 Produkten habe und jetzt nicht nur 3 Produkte im Portfolio. Wie segmentiere ich, für welche es am besten spannend wäre?
Ja, sehr gerne. Also ich kann jetzt natürlich nur für uns sprechen und wie das bei uns abläuft. Also ich starte einfach ganz am Anfang. Kunde sagt zu uns, kommt zu uns und sagt, okay, er hätte gerne 10 Möbelstücke visualisiert und er hat einen Online-Shop und er will das integriert haben. Gut, Schritt Nummer 1 ist eben, dieses 3D-Modell zu erstellen, diesen digitalen Zwilling. Das liegt pro Modell bei ca. 150 Euro, je nach Komplexität, je nach Anzahl. Ja. Wenn man jetzt sagt, man nimmt nur eine Kommode zum Beispiel, passt, investiert er 150 Euro. Und dann erstellen wir auch automatisch dieses 3D-AR-Modell, damit das fähig ist, auch in den Raum zu platzieren. Da hat Android und Apple unterschiedliche Formate, die je nachdem ausgespielt werden. Und deswegen haben wir eben auch diesen Workflow entwickelt. Gleichzeitig kann man dann unsere WebAIR-Software abonnieren. Die startet zum Beispiel bei 39 Euro im Monat. Das heißt, sehr, sehr erschwinglich. Also 10 Modelle kann man da bei dem Preis gleichzeitig gehostet haben. Zu deiner Frage, 50.000. Wir haben solche Kunden, die so viele SKUs haben. Leider sagen sie nicht, passt, macht's mir alle 50.000, das wäre schön. Aber meistens starten sie mit den Topsellern. Sie wählen mal 500 Produkte und sagen, bitte digitalisiert's uns die. Das ist dann meistens Schritt für Schritt ein Projekt über 2-3 Monaten, bis wir die alle visualisiert haben. Und dann spielen wir es gleichzeitig in die Software ein bei uns. Die Software kann man dann mittels Plugin oder Skript in den Online-Shop implementieren. Also das ist nichts anderes als ein Google Tag, also relativ einfach zu integrieren. Und dann hat man bei den Produkten, wo man eben die Lösung implementiert hat und wo wir das 3D-Modell haben, das kommuniziert dann mit dem Webshop und da wird es eben angezeigt. Und bei den Produkten, wo man es nicht hat, eben nicht. Das heißt, das ist jetzt auch nicht so ein Problem, wenn man nur einen kleinen Teil vom Sortiment eben pushen will. Und man sagt, es zahlt sich halt dann aus, wenn man ein Produkt 10-mal im Monat verkauft und du rechnest mit einem Conversion Uplift auf 20%, dann rentiert sich das relativ schnell, die 3D-Investition. Und Software sowieso, weil die liegt nur bei ein paar Euro bei kleiner Anzahl oder ein paar Cents dann bei großer Anzahl pro Monat.
Also prinzipiell erstens mal 3D-Modellerstellung, besonders bei vielen Produkten, Topsellern auswählen. Wir haben auch vor kurzem die Lisa Maria Centeno gehabt, die gesagt hat, sie haben bei sich im Onlineshop zum Beispiel die One-Product-Strategie mal herausgefunden, dass man mal ein Produkt als Signature-Produkt sozusagen dem Kunden ins Gesicht drückt. Das wäre jetzt ein super Beispiel, das maximal zu optimieren, dass man mal einen super Eindruck hat, okay, was kann das Produkt, es wird extrem intensiv beworben, dann vielleicht dieses Produkt zu nehmen, 3D zu visualisieren, vielleicht sogar mittels AR gleich in die Küche zu stellen, das ist in dem Fall ein Reinigungsmittel. Und dahingehend jetzt nicht einfach random Raumdüfte, Kerzen etc. 3D zu modellieren, sondern sich wirklich auf Topseller, die sich eh schon gut verkaufen vielleicht, gleich draufzusetzen und zu sagen, okay, da macht es besonders Sinn, weil ihr habt schon 10 Verkäufe. Wenn wir das langfristig integrieren, sind es 12 bis 15 Verkäufe. Die Leute wissen immer, das ist der Online-Shop, der schon 3D-Visualisierung, AR, Themen drin hat. Und man hat so ein kleines Hackerl unter dem ersten Megatrend, da jetzt nicht komplett eingeschlafen zu sein, sondern sich auch mit Zukunftsthemen zu befassen und nicht dann, wenn das der große Boom kommt, sozusagen noch nie Erfahrungen damit gemacht zu haben. Und wie du richtig gesagt hast, über ein Skript oder über ein Plugin einzubauen, ist jetzt auch vom Aufwand her hoffentlich überschaubar. Das heißt, man kann sich da schon gerne mal diesem Megatrend sich ein wenig nähern. Wenn du jetzt siehst, dass Leute so Technologien integrieren wollen, was siehst du so häufig für Fehler? Ist es sowas, dass man nicht weiß, dass man zum Beispiel mal mit Topsellern beginnen soll? Haben die preistechnisch ganz andere Erwartungshaltungen, was sowas kosten könnte? Oder wo siehst du so Fehler, wenn Leute Erwartungen haben, sowas zu integrieren?
Ja, so Preis definitiv. Wenn man sagt, boah, ja, ich habe 50.000 SKUs, das rendiert sich nie für mich. Man muss da einfach sagen, hey, schau, investiere in die Topseller, push das nochmal und da hast du dann eh 20% Uplift. Und meistens war es das dann so, dass ich gesagt habe, okay, super, erster Patch ist fertig. Es hat sich rendiert, ich will jetzt monatlich 100 Produkte mehr zum Beispiel. Also das ist so die klassische Customer Journey bei uns. Und sonst ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema die 3D-Modellqualität. Also wir haben viele Kunden, die haben es vor 2-3 Jahren vielleicht mal probiert und es hat eigentlich nichts gebracht. Warum? Weil die 3D-Modellqualität zu schlecht war. Du kannst dir vorstellen, wenn du dir jetzt ein teures Sofa mittels AR in den Raum platzierst, du gehst hin mit dem Handy, schaust da den Stoff an, die Qualität und es sagt dir dann einfach nicht zu. Das ist dann tatsächlich kontraproduktiv. Mhm. Also ich rate wirklich davon ab, irgendwelche billig 3D-Anbieter dazu zu nehmen, um die 3D-Modelle erstellen zu lassen, weil das bringt in den meisten Fällen nichts und dann sagt man, okay, AR ist schlecht, ist es aber nicht. Also man muss einfach auf diesen Fehler extrem aufpassen.
Mhm. Wie kann man sowas dann noch verbessern? Also macht man ein komplett neues 3D-Modell oder wie gehst du da vor, wenn du sagst, okay, das Sofa war zu schlecht dargestellt, vielleicht nicht von euch gemacht worden oder vielleicht von euch gemacht worden vor 5 Jahren, wer weiß. Wie geht dann dieser Weg weiter, wenn man sagt, okay, die versuchen das gerade für sich abzuhacken, obwohl es eigentlich von der Zielgruppe her, also Möbelhandel, eigentlich passen würde?
Ja, man kann das 3D-Modell verbessern. Also je nachdem, wie das gemacht worden ist. Um jetzt nicht zu sehr in die technischen Details zu gehen, schwierig ist es, wenn ein High-Poly-Modell gemacht worden ist, sprich das Modell ist sehr schwer, 30, 40 Megabyte, und das herunterzurechnen ist super schwer. Da ist es teilweise leichter, das Modell von neu aufzumachen mit weniger Polygonen, nennt man das. Und so kann man auch schnelle Ladezeit und gute Qualität garantieren.
Jetzt darfst du Polygonen noch erklären, dass jeder einen Mehrwert hat und ein Wort gelernt hat.
Polygone kann man sich so vorstellen, wenn man ein Bild zeichnet und extrem viele Striche macht, dann wird ja auch das Bild schwerer im Grau zum Beispiel. Und das Gleiche ist es, wenn man ein 3D-Modell zeichnet und super viele Striche macht und das mit super vielen Polygonen, dann wird auch die Polygongröße relativ schwer. Das heißt, die Kunst ist es. Deswegen sage ich auch, das sind 3D-Künstler, die wir da im Team haben, mit relativ wenig Dateigröße, mit relativ wenigen Strichen ein super schönes Modell zu machen.
Wie lernt man so 3D-Zeichnen, um da vielleicht noch kurz anzuschließen? Also du klingst da relativ erfahren schon drin. Gibt es da eigene Ausbildungen mittlerweile oder wer lehrt sowas?
Jahrelange Erfahrung ist, glaube ich, das Wichtige. Einfach Produkt-Know-how. Also man muss ja auch ungefähr verstehen, wie Möbel konstruiert werden zum Beispiel. Also all diese Kombination hilft da.
Okay, sehr, sehr spannend. Dann machen wir vielleicht noch einen kurzen Zukunftsausblick. Ich frage ja immer alle, wie sich bis 2030 alles entwickelt. Wir sind jetzt aber bei deinem Thema tatsächlich in einem Zukunftstrend, in einem Megatrend, der schon aktuell ist. Wie glaubst du, wird sich jetzt bis 2030 entwickeln? Wird der Boom von Apple durch die Apple Vision Pro nochmal ein gutes Stück drauflegen? Gibt es vielleicht irgendwelche Entwicklungen, die nicht die herkömmliche Gesellschaft am Schirm hat? Wie schätzt du die nächsten 6 Jahre an?
Also ich glaube, kurzfristig wird es ziemlich disruptiv, weil wenn die Apple Vision Pro oder die Meta Quest 3, was auch immer, leichter wird, besser wird und ich kann es einfach in meine Hosentasche stecken und wo ich immer ich bin, setze ich es auf. Mhm. Das wird der erste Schritt. Ich habe das dann als Ergänzung zu meinem Smartphone. Also das Smartphone wird zu dem Zeitpunkt noch immer existieren, aber Schritt für Schritt wird auch das Smartphone, glaube ich, persönlich wegfallen. Das heißt, ich habe komplett neues User-Interface. Der Fernseher wird sowieso als eines der ersten Geräte wegfallen. Ich persönlich schaue überhaupt nicht mehr fern. Also ich nehme da immer die Apple Vision Pro zum Formel 1 schauen zum Beispiel. Okay. Das ist einfach viel geiler. Genau, das ist der erste Schritt. Und dann wird auch das Smartphone Schritt für Schritt wegfallen. Also jetzt schon nehme ich die Apple Vision Pro, wenn ich zum Beispiel im Zug sitze und am Mac arbeite, verbinde ich die Apple mit dem Mac und habe halt statt einem Mini-Bildschirm 2, 3 Bildschirme. Ich würde es jetzt nicht den ganzen Tag im Büro nutzen, da habe ich eben einen normalen Bildschirm, aber im Zug ist es einfach super praktisch. Und da sehe ich die Zukunft definitiv.
Mhm. Weil du jetzt gesagt hast, du verbindest noch mit dem Laptop. Erster Gedanke, den du gesagt hast, Fernseher werden wegfallen, sehe ich genauso. Dass wir irgendwann mal vor der leeren Wand sitzen und die Wand eigentlich anderweitig verwenden können mit Pflanzen etc. und ich dort eigentlich durch die Brille mein Bild hin produziere. Wird es den Laptop später noch geben oder ist der Computer eigentlich schon die Brille, weil du hast ja eine Tastatur drinnen. Sitzt man vielleicht irgendwann nur mal mit Apple Vision Pro da und einer Tastatur? Oder gibt es noch den Laptop? Was wäre da so dein Gedankengang?
Ich glaube, der Laptop wird auch wegfallen. Also es wird nur eine Tastatur geben. Und es ist super interessant, also für jemanden, der die Apple Vision Pro schon probiert hat, man kann eben auch einen Avatar erstellen. Und wenn man zum Beispiel spricht, und jemand anderer, also man kann jetzt schon FaceTimen mit der Apple Vision Pro, jemand anderer sieht dich, dann bewegt sich auch der Mund mit. Ja. Es war immer ein Problem, okay, du siehst jemanden anderen lässig, aber der sieht dich nicht. Oder nur mit so einem super cartoonmäßigen Munchkerl, wie man das da bei Meta oft gesehen hat. Mhm. Das hat eigentlich nicht zur menschlichen Nähe beigetragen, was aber Meta immer gesagt hat. Auf der anderen Seite entwickelt sich das gerade sehr, sehr schnell weiter. Also wie gesagt, diese Avatar-Technologie wird extrem gepusht und das wird der nächste Schritt, um menschliche Nähe auch innerhalb der Apple Vision Pro, innerhalb jeglicher XR-Devices zu fördern.
Also menschliche Nähe ist, ich glaube, da schrecken ja viele immer am Anfang zurück, aber ich glaube, ähnliche Entwicklungen gab es ja auch beim Laptop so. Oh mein Gott, wenn wir einen Laptop verwenden und darüber Remote Calls machen, dann sehen wir uns ja gar nicht mehr. Und das ist, ich meine, wenn ich an die Webcams vor 20 Jahren zurückdenke, verstehe ich es, dass das nicht der Fall ist. Manuel und ich sehen uns da jetzt gerade schon fast so, als würde man sich gegenüber sitzen, nur in zwei komplett fremden Räumlichkeiten. Aber man hört sich gut, man sieht sich gut, etc. Und ich glaube, dahin wird auch die AR- und VR-Technologie gehen. Schade, dass wir nicht ewig leben. Würde mich voll interessieren, wie das so in den nächsten 100 bis 200 Jahren dann eigentlich passiert ist, ob es das Podcast-Medium dann auch noch in der Form gibt. Fragen über Fragen, die ja nur die Zukunft beantworten kann. Wo wir auch schon ein bisschen zu unserem visionären Teil der Fragen kommen. Du beschäftigst dich ja prinzipiell extrem viel mit Zukunftsthemen und dergleichen. Das ist jetzt ein Thema, wo man veränderungsoffen sein muss, so ehrlich muss man sein. Also das ist, wenn ich jetzt sage, nein, alles bleibt, wie es ist, ich bleibe bei meinem Fernseher, ich bleibe bei meinem ORF1, Zeit im Bild etc., wir verändern gar nichts. Wie würdest du einer komplett konträren Person zu dir die Angst vor Veränderung mehr oder weniger zusprechen, dass sie keine Sorge vor der Zukunft haben sollte?
Ja, also um ehrlich zu sein, bei jeder Technologie gibt's Pro und Contra. Also wenn man sich jetzt Social Media zum Beispiel anschaut, da gibt es negative Einflüsse, aber auch viele positive Einflüsse und genau gleich wird es bei VR-Brillen sein. Positiv sehe ich definitiv, dass ich die Arbeit, die ich jetzt mache, am Laptop, am Handy besser machen kann und auf einer persönlicheren Ebene. Das Negative würde ich sehen, dass natürlich gerade die junge Generation mehr und mehr im Digitalen lebt und vielleicht dann Social Skills irgendwo verlernt. Aber am Ende des Tages wir haben auch gesehen, okay, ja, TikTok, dadurch wird die Aufmerksamkeitsspanne geringer, aber man muss sich halt als Unternehmen irgendwie darauf einstellen. Also man kann es nicht aufhalten und man muss einfach mitspielen und für sich selber persönlich das Beste draus machen. Ja. Zum Beispiel eine super, super coole Geschichte ist Meditation in der Apple Vision Pro. Bin jetzt persönlich nicht der Meditationsfan oder Yoga-Fan, aber das entspannt wirklich. Also wenn man sich im Office mal 10 Minuten zurücksetzt und mittels Virtual Reality irgendwo am Berg ist und eine spannende Musik hört, das ist schon nice.
Wenn du im Zentrum von Wien bist und eigentlich, wenn du beim Fenster rausschaust, wahrscheinlich nur Gebäude und Autos siehst und dann bist du so, du musst dir nicht mehr bildlich vorstellen, du bist gerade am Strand oder am Berg oder dergleichen, weil für die das schon mal aufhatten, das schaut ja wirklich aus, als wärst du dort. Das ist komplett crazy. Meditation haben wir noch nicht ausprobiert und weil du gesagt hast, TikTok, Aufmerksamkeit, Spanne, Gefahr etc. Mit der Katharina, die Folge vor dir, da ging es auch um Generation Z, TikTok-Bewegung, sind aber auch wieder Door-Opener für beispielsweise Online-Händler, wenn du weißt, dass die nächste Generation nicht mehr Google verwendet, weil das Produkt dazu statisch präsentiert wird. Ich meine, bei dir auch wieder anderes Thema, 3D-Visualisierung und dergleichen, sondern die wollen Videos sehen, die wollen das Produkt in Anwendung sehen, die nutzen YouTube für Produktrecherchen etc. Also das Leben verändert sich so oder so, ist die Frage, wie viel man da mitziehen möchte, glaube ich. Natürlich gibt es kein Idealbild an Leben, das man machen muss oder dergleichen, aber es ist sehr, sehr spannend, wie sich das entwickeln wird. Gut, jetzt hast du uns viel beigebracht, kennen viele neue Begriffe und dergleichen. Wann hast du das letzte Mal was gelernt oder was Neues gelernt und wann magst du wieder mal was Neues lernen? Was steht auf deinem Zettel sozusagen?
Ja, ich habe tatsächlich erst vor kurzem die Ray-Ban Glasses probiert von Meta, also die Meta X Ray-Ban. Und es war echt cool, muss ich sagen, vor allem kombiniert mit KI. Also ich kann zum Beispiel, ich habe die Brillen auf und ich bin sowieso Brillenträger. Von dem her wäre für mich das überhaupt kein Problem, wenn ich da die Brillen trage und optische Gläser reingebe. Und ich bin am Kühlschrank, ich schaue in den Kühlschrank und ich sage, hey Ray-Ban, welches Gericht kann ich aus diesen Zutaten zaubern, die ich jetzt im Kühlschrank habe? Mhm. Und das erkennt tatsächlich durch die 2 Kameras, welche Gerichte ich habe und gibt dann Vorschläge, was ich machen kann. Ja. Also wirklich crazy, aber auch richtig cool. Also mich hat das Thema unglaublich begeistert.
Ja, Wahnsinn. Und was magst du noch Neues lernen in der Zukunft? Hast du irgendwelche Themen, wo du sagst, das interessiert dich total?
KI natürlich, also das bleibt nicht aus. Und ich verstehe es ganz okay, aber würde mich da gern technisch noch mehr weiterentwickeln. Wo ich auch selber Sachen programmiere, einfach aus Spaß. Ich werde jetzt nicht der Full-Stack-Developer werden, aber einfach Sachen zu programmieren, das würde mich schon ziemlich reizen.
Ja, ich glaube, da haben viele noch einiges an Aufholbedarf. Ich habe auch vor kurzem ein paar Ausbildungen in dem Bereich gemacht und jedes Mal denke ich mir, ich weiß so wenig, trotzdem auch selber nur aus dem Bereich. Du kannst wie nischentechnisch dich auf gewisse Bereiche fokussieren, dann überrollt dich jemand mit einem neuen Tool, wo du merkst, dass du überhaupt keine Ahnung mehr, wie das vorne und hinten funktioniert. Aber ich glaube, das ist das Leben. Es kommen immer wieder neue Situationen auf einen zu, neue Technologien, die einen dazu bringen werden, sich entweder die Neugier zu wecken oder die Angst komplett in Starre zu verfallen. Ich glaube, Flucht oder Kampf ist ja ein bekanntes Muster im Leben. Ja, Manuel, vielen Dank mal für deine Einblicke. Super, super spannende Themen dabei und ich freue mich, wenn wir 2030 nochmal drüber reden, wie sich es tatsächlich entwickelt hat. Ich hoffe, dass wir so lange den Podcast erhalten werden, weil da würde ich sehr, sehr gerne den Personen, die ich die 2030er Frage stelle, gerne auch nochmal zu interviewen und das im Review sozusagen mit den Themen, die man damals besprochen oder als wichtig empfunden hat. Wenn sich jetzt jemand denkt, Manuel, cooler Typ, mit dem würde ich sehr, sehr gerne mal in Kontakt kommen. Wie erreiche ich dich denn am besten oder wie komme ich mit dir in Kontakt?
Ja, gerne auf LinkedIn, also einfach Manuel Messner und irgendein Typ, der Augmented Reality unten stehen hat, das bin dann wahrscheinlich ich. Und sonst auch gern per E-Mail, also das ist einfach manuel@amazingxr.com. einfach anschreiben und würde mich super freuen auf einen Austausch zu jeglichen Themen. Also einfach gerne Bescheid geben.
Perfekt. In diesem Sinne vielen Dank. Ich hoffe, es hat auch schon jemand mit einer AR-Brille zugehört. Wenn es sich die Person angesprochen fühlt, gerne schreiben. Das wäre super witzig, wenn wir das mal so im Kasten hätten. In diesem Sinne, Manuel, vielen Dank für deine wunderbaren Einblicke, auch für deine Zeit, dass du da so einen kleinen Überblick gegeben hast über die Themen, dass man sich da ein bisschen mehr zurechtfindet und auf seiner Megatrend-Fahrplankarte sozusagen jetzt einen Hackerl machen kann und ein bisschen besser Bescheid weiß als wahrscheinlich vor 50 Minuten davor. In diesem Sinne, Manuel, vielen lieben Dank. Vielleicht einen letzten Satz noch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von deiner Seite aus.
Ja, keine Angst, einfach von der Zukunft zu haben, für sich persönlich das Beste rausholen und möglichst viel testen, kritisch bleiben, aber trotzdem auch sehen, okay, das sind die positiven Dinge, die das Ding in dir bringen könnte.
Sehr, sehr schön. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke euch.
Das war eine weitere Folge zu einem der vielen Megatrends im E-Commerce und ich hoffe, dir hat die heutige etwas andere Folge wieder gut gefallen. Wir würden uns freuen, wenn du dir kurz die Arbeit machst und den Podcast teilst oder uns positiv bewertest. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, vielen lieben Dank wieder mal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.